Back to the Roots, so habt ihr den Titel gegeben für den Vortrag, für die zwei Inputs heute Morgen und das Stichwort, das eben schon gefallen ist, Back to the Future, habe ich auch in meinem Hinterkopf gehabt, weil darum geht es ja eigentlich. Wie können wir unsere Geschichte, unsere Herkunft, unsere Tradition im besten Sinn so verstehen, dass sie Zukunftspotenzial hat. Also nicht Nostalgie ist angesagt, sondern Vision für die Zukunft ist angesagt. Ja, dann beschrifte ich mich mal hier. Ich habe für euch jetzt nicht für alle, funktioniert das? Jawohl. Also so Bernhard Ott, Evangelische Täufergemeinde. Ihr seid Menschen, die zu einer evangelischen Täufergemeinde gehören, zum Gottesdienst kommen, generationenlang vielleicht schon dazugehören oder neu dazugekommen seid und sozusagen eure Identitätsbeschriftung ist dann eben auch so. Daniel Markwalder, Evangelische Täufergemeinde oder eure Namen, Evangelische Täufergemeinde. Wie geht es dir, wenn du das so liest? Würdest du dich so beschriften wollen? Und wo vielleicht lieber nicht? Schwingt da ein bisschen Stolz mit, hey, Evangelische Täufergemeinde, ja? Oder doch eher ein bisschen schämen? Wie geht's dir mit Traditionen und mit Tradition, mit Geschichte? Ich denke, wir sind uns das alle bewusst, wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, dass Identität hat mit Herkunft, mit Geschichte zu tun. Das ist schon in unserem Namen so, es ist eine Geschichte dahinter, unsere Familiengeschichte, unsere Dorf- oder Sippengeschichte, unsere nationale und internationale Geschichte. Wer wir sind, hat etwas mit Geschichte zu tun. Und sehr oft, wenn wir einander etwas sagen wollen, wer bist du, erzähl mir ein bisschen, dann beginnen wir zu erzählen, weil das, was ich bin, hat mit meiner Geschichte zu tun. Und meine Identität und Geschichte, die Identität, die ich durch die Geschichte gewinne, ist zum Teil gegeben. Ich habe sie nicht gewählt, ich bin irgendwo hineingeboren, ich bin irgendwo groß geworden, ich bin an irgendeinem Ort auf der Welt beheimatet gewesen, vielleicht immer noch. Und manches davon habe ich gestaltet, ich habe Entscheidungen getroffen und so weiter. Ja. Das ist auch bei Gemeinde und bei Kirche so. Man wird Teil einer Geschichte, wenn man zu einer bestimmten Kirche oder Gemeinde gehört, wie zu jeder anderen Gruppe auch. Und das möchte ich mit euch ein bisschen bedenken. Wenn ich bei euch auf die Homepage gehe, das tue ich dann normalerweise, wenn ich solche Vorträge halte, und ich schaue mal nach, was hängt dann diese Gemeinde raus über sich selbst. Das, und ich habe da gefunden ein doch recht kurzes Statement zur Geschichte. Die ersten Gemeinden der evangelischen Täufer in der Schweiz entstanden in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts. Ihre Entstehung ist vor allem auf die Predigten des reformierten Pfarrers Samuel Heinrich Fröhlich, 1803 bis 1857 zurückzuführen. Er lehrte unter anderem, dass die Taufe Ausdruck und Zeichen eines Menschen sei, der sein Vertrauen in Jesus setzt. Die evangelische Täufergemeinde Diesbach entstand ungefähr 1850. So, das ist die kürzeste Version in Nussschale und das werde ich jetzt ein bisschen entfalten, ja, in den nächsten zwei Einheiten. Ich beginne mit zwei so grundlegenden Sätzen, Zitaten, die uns ein bisschen nachdenken lassen über das, was Tradition bedeuten könnte. Das eine Statement, aha, jetzt sehe ich, dass hier nicht ganz alles kommt. Jetzt. Sorry, ihr schreit, wenn nichts kommt, dass ich sehe. Ja. Tradition heißt nicht die Asche bewahren, sondern das Feuer weitergeben. Dieses Zitat gibt es in vielen Versionen und es ist umstritten, von wem es wirklich ist, aber es ist ein guter Gedanke. In einer Tradition hat es Asche. Die kann man nicht mehr für die Zukunft brauchen. Die muss man wie wegblasen. Und es hat Glut. In den meisten Traditionen hat es gute Glut. Man muss sie entdecken und man muss wieder reinblasen, damit sie aufglüht. Und das ist, was ich auch mit euch etwas tun möchte. Das heißt, ich möchte nicht Asche bewahren, sondern die Glut entdecken. Und ja, wenn es um Kirche und Gemeinde geht, dass auch Gottes Geist hineinbläst in diese Glut, damit etwas Gutes wieder sich immer wieder entzünden kann. Ein zweites Zitat klingt so, ist von einem nordamerikanischen, mennonitischen Theologen, den ich persönlich gut kenne. Er schreibt in einem Buch: Jede kirchliche Tradition muss mit der Frage ringen, was ist die missionarische Bedeutung dieser Glaubenstradition in der Gegenwart? Wenn eine Glaubenstradition nicht in der Lage ist, sich auf die gegenwärtige Situation in einer Art und Weise einzulassen, die bei unseren Zeitgenossen Glaube, Hoffnung und Liebe weckt, wird diese Glaubenstradition bedeutungslos. Das glaube ich auch ganz fest. Also es wird auch darum gehen, wenn wir den Staub und die Asche wegblasen und die Glut wieder entdecken, dass wir herausfinden und uns anstecken lassen, wo ist das Potenzial dieser Glaubenstradition, auch für die Sendung heute in diese Welt. Denn wenn das nicht ein Potenzial zu entdecken gibt, wird eine Tradition auch bedeutungslos. Mit dem im Hintergrund nun also zum Thema Back to the Roots, unsere geistlichen Vorfahren, die hat man manchmal später auch Radicals genannt. Es gibt einen Film, der so heißt, The Radicals, über die Täufer. Kann man heute auf dem Internet finden, frei zugänglich. So, die Wurzeln, die haben etwas mit diesem Radikalen zu tun. Und nur nebenbei, Radieschen kommt vom selben Wort, ja, vom Radix, von Radicals. Deshalb brauche ich das Radieschen hier als Symbol. Das heißt, ich werde einen kleinen Ausflug mit euch machen in die frühe Täufergeschichte, ganz schnell. Und wir beginnen also bei der Reformation in Zürich. Da hat die Täuferbewegung ihren Ursprung. Also das ist eine 500, fast bald 500 Jahre alte Tradition. Das klingt mega alt, das gibt aber auch sehr viel Gewicht und sehr viel Wurzelkraft, in dieser langen Geschichte zu stehen. Einfach ganz kurz die Eckdaten: 1519 wird Zwingli Pfarrer am Großmünster, 1523 wird Zürich durch Ratsbeschluss evangelisch und die erste Täufergemeinde ist 1525 in Zollikon, außerhalb von Zürich, das war damals noch ein Bauerndorf außerhalb von Zürich, gegründet worden. Und wer die Täufertour in Zürich macht, der kommt bei dem Haus vorbei und da ist das Schild, die Tafel an der Hausmauer immer noch. Hier ist die erste täuferische Gemeinde gegründet worden. Was hat dieses frühe Täufertum so markant ausgezeichnet? Ich mache das auch kurz mit drei Stichworten oder drei Zitaten. Das eine Zitat ist ein Satz von Konrad Grebel. Konrad Grebel war einer der leitenden Leute in diesem ersten Täuferkreis vor 500 Jahren. Und als er dann vor Gericht stand, vor der staatlichen Institution in Zürich, hat er sich begründet oder ihr Handeln begründet mit folgendem Satz. Das ist ein brandgefährlicher Satz. Wir waren Zuhörer von Zwinglis Predigten und Leser seiner Schriften. Aber eines Tages haben wir die Bibel selbst in die Hand genommen und sind eines Besseren belehrt worden. Es ist schön, sich auf solche Vorfahren zu berufen. Man kann sich gleich die Frage stellen, was machen wir mit solchen Leuten, die sowas sagen? Ja. Also Leute, die sagen, wir haben hier den Predigern in der ETG Diesbach zugehört, aber eines Tages haben wir die Bibel selber in die Hand genommen. Da ist etwas sehr Radikales darin, dieses die Bibel selber in die Hand nehmen. Und zwar nicht allein, sondern wir miteinander, eine Gemeinschaft, ein Hauskreis, eine Kleingruppe, ein paar Leute sitzen zusammen und lesen die Bibel. Die frühen Täufer fordern uns heraus, immer wieder gemeinsam die Bibel selber in die Hand zu nehmen und miteinander unser Leben ganz an dem zu orientieren, was Jesus gelehrt und gelebt hat. Also dieses radikal zurück zur Bibel-Element wir wollen selber in der Bibel lesen. Das ist ein urteuflisches Anliegen. Ein zweites Statement, das man so als Perle schon sehen kann oder als Glut unter der Asche, ist der Satz, der rückblickend von einem Kirchenhistoriker gesagt wurde. Fritz Blanke, Kirchengeschichtsprofessor in Zürich, also dann später ein reformierter Theologe über das Täufertum. Das Dorf Zollikon am Zürichsee war die Stätte, wo innerhalb der protestantischen Geschichte zuerst versucht wurde, eine staatsfreie und auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhende christliche Gemeinschaft zu verwirklichen. Ich habe die zwei Worte hier markiert, ja, weil sie bringen zum Ausdruck, was im klassischen Sinn eine Freikirche ist. Ein doppeltes Frei. Ja. Frei von staatlicher Bevormundung, von staatlichen Allianzen und so weiter und freiwillig dem Einzelnen gegenüber. Christsein kann nicht verordnet, man kann nicht kollektiv zum Christen gemacht werden, sondern es ist etwas Freiwilliges. In dem Sinn zählt man die Täuferbewegung zur freikirchlichen, zur ersten und ursprünglichen freikirchlichen Bewegung, von denen es später ganz viele andere auch gegeben hat. Das heißt, die frühen Täufer fordern uns heraus, frei und freiwillig unseren Glauben zu leben. Und man muss dazu fügen und das auch anderen zuzugestehen. Das heißt, wir lassen uns nicht zu etwas machen von irgendwelchen Mächten und Gewalten jeglicher Art. Und wir billigen das aber auch anderen zu. Glaube ist freiwillig. Wir müssen niemanden zum Glauben zwingen. So dieses Freiwillige. Es klingt fast ein bisschen ironisch, wenn man dann 500 Jahre Geschichte anschaut, aber die Täuferbewegung ist eine Emanzipationsbewegung. Sie hat sich frei gemacht von Zwängen und Strukturen und Hierarchien und Menschen sind zur Bibel zurückgegangen und haben versucht, so ursprünglich wie möglich das zu leben, was Jesus gewollt hat. Und ein dritter Merksatz noch so gleich zum Start. Wenn man dort in Zürich an der Limmat steht, wo das frühere Bild war, ist vor, auf der Brüstung vor einem, diese Steinplatte. Und auf dieser Steinplatte heißt es dann eben, hier wurden, jetzt muss ich es hier lesen, weil hier kann ich es gar nicht, ja, hier wurden mitten in der Limmat von einer Fischerplattform aus Felix Manz und fünf weitere Täufer in der Reformationszeit zwischen 1527 und 32 ertränkt. Als letzter Täufer wurde in Zürich Hans Landis 1614 hingerichtet. Für jene Zeit war dieses auf Freiwilligkeit und staatsunabhängig entstehende Christsein eine gesellschaftlich-politische Überforderung. Fritz Blanke in seinem Büchlein, das Zitat, das ich vorhin genannt habe, fügt dann auch hinzu und sagt, das Einzige, was man diesen frühen Täufern vorwerfen könnte, ist, sie waren historisch zu früh mit ihrem Anliegen. Die westliche europäische Kultur war noch nicht bereit dafür. Das heißt, dass individuelle Menschen in kleinen Gruppen beginnen zu sagen, frei und staatsunabhängig wollen wir unseren Glauben leben, wurde als eine Gefährdung für die Einheit der Gesellschaft verstanden, denn es war eine Einheit von Kirche und Staat und Gesellschaft. Und man hat diese Täufer an den Rand gedrängt und auch bis hin verfolgt und ja, getötet. Ich denke, darin liegt auch etwas sehr Radikales. Und ich habe das dann mit dem Satz formuliert, die frühen Täufer fordern uns heraus, entschieden Jesus nachzufolgen, auch wenn das seinen Preis hat. Das heißt nicht, einzuknicken und sich einzuordnen, da wo eben um Jesu Willen Konsequenz auch gefordert ist. So, das sind schon drei ziemlich kräftige Brocken an Glut und Perlen, ja, die wir hier sehen. Dieses radikal zur Bibel zurück, wir wollen selber in der Bibel lesen, wir wollen uns nicht bevormunden lassen, keine Kirchenhierarchie, keine Staatshierarchie kann uns ja, mehr und deutlicheres sagen als die Bibel selber und wir wollen frei und freiwillig Jesus nachfolgen und das auch anderen zugestehen. Und wir tun das, auch wenn das unter Umständen Nachteile bringt, Schwierigkeiten bringt, Widerstand bringt. Ja, jetzt könnte man Zwischenfrage stellen, wollt ihr immer noch Täufer sein oder ist das schon zu viel des Guten? Ja, aber auf jeden Fall ist es herausfordernd. Und darüber nachzudenken, was das heute bedeutet, wo sind heute die Punkte, wo das herausfordernd wird, das denke ich, ist etwas, was ihr auch in der Gemeinde tun könnt und sollt. Man muss immer bedenken, es geht nicht darum, unsere Vorfahren zu kopieren. Wir leben in einer anderen Gesellschaft, in einer anderen Kultur, aber es geht darum, ein paar Dinge zu kapieren. Das ist ein kleiner Buchstabe, das ist ein ziemlich anderer Sinn. Also nicht kopieren, aber kapieren. Und herausfinden, was gibt es hier zu kapieren, wenn man diese Geschichte liest. Und damit gehe ich jetzt in einem Schwung so in die Geschichte hinein, wenn man das also im ganz schnellen Durchgang sehen will. Diese freikirchliche Bewegung durch die ganze Kirchengeschichte, die hat bereits vorreformatorische Vorzeichen. Da gehören Gruppen dazu wie die Waldenser, die manchen vielleicht vom Namen her bekannt sind, innerhalb der katholischen Kirche. Und dann eben die Täufer des 16. Jahrhunderts, aus denen die mennonitischen Kirchen entstanden sind. In der Schweiz auch manchmal Alttäufer genannt, ja, international immer als Mennoniten bekannt. Es gab im 17. Jahrhundert von England her dann den Baptismus, die Baptisten als freikirchliche Bewegung. Später im 18. Jahrhundert den Methodismus. So die Mennoniten, die Baptisten und die Methodisten, die gelten als die drei historischen, großen, international heute verbreiteten Freikirchen. Und dann kommt im 19. Jahrhundert die sogenannte Erweckungsbewegung. Und die Erweckungsbewegung hat sowohl eine innerkirchliche Erweckung hervorgebracht, daraus sind die sogenannten landeskirchlichen Gemeinschaften entstanden, die in der reformierten Kirche geblieben sind, aber sich in eigenen Versammlungen getroffen haben. Also im Kanton Bern ist das die evangelische Gesellschaft gewesen, das evangelische Gemeinschaftswerk und all die Dinge und die Krishona-Gemeinden, die haben die Wurzeln. Und es gab einen zweiten Flügel, eben einen freikirchlichen, der sich ganz von der reformierten Kirche gelöst hat. Dazu gehören die ETG, vielleicht die Schwesterkirche, die historisch am nächsten dran ist, sind die freie evangelischen Gemeinden, die ziemlich dieselbe Ursprungsgeschichte in derselben Zeit haben. Und von England herkommend haben die Baptisten und die Methodisten Europa, Kontinentaleuropa missioniert und die schweizerischen Methodisten und Baptisten sind auch etwa in derselben Zeit entstanden. In der französischen Schweiz waren die Darbisten von Darby am Werk und die Brüdergemeinden, ja, die sind in der französischen Schweiz entstanden. So, das sind so gewissermaßen unsere Geschwister aus dem 19. Jahrhundert und dann später im 20. Jahrhundert sind die Pfingstgemeinden dazugekommen, um einfach so die großen Familien zu nennen. Wo sind jetzt die ETG da drin? Ja, also man kann das vielleicht so sagen, da führt eine Linie von den frühen Täufern über die Erweckungszeit zu uns. Und wir sind so ein Hybridmodell. Das heißt, da sind alttäuferische Elemente eingeflossen, da sind aber auch reformierte, erweckliche Elemente eingeflossen der Erweckungszeit. Das hat unser Profil so ausgemacht, diese Gemeindegruppe, die jetzt eben etwa 170 Jahre alt so ist. Ich kann es vielleicht noch einmal so darstellen. Wir haben bei den Alttäufern, so nennt man sie in der Schweiz, das ist sonst nicht der international gebräuchliche Name, die alten Täufer, die auf die Reformation zurückgehenden, das heißt die Mennonitengemeinden. Da gibt es einen norddeutsch-holländisch-niederländischen Entstehungsort. Dort war dieser eine Gemeindeleiter Menno Simons, der später der Bewegung den Namen gegeben hat. Sprich, von außen hat man seinen Namen genommen, um der Bewegung den Namen zu geben. Und es gab die süddeutschen Täufer und die Schweizer Täufer, die Alttäufer. Und da heraus dann auch hat das in unsere ETG-Geschichte hineingespielt. Also, damit kommen wir zu den ETG im engeren Sinn. Und da geht es um einen Mann einmal zuerst, und zwar ist das eben Samuel Heinrich Fröhlich. Samuel Heinrich Fröhlich, das ist das einzige Bild, das es von ihm gibt. Ich weiß nichts Besseres, ja, wie der ausgesehen hat. Theologiestudent, also er hat für das reformierte Pfarramt Theologie studiert, zuerst in Zürich, dann in Basel. in einer Zeit, als der beginnende Liberalismus, kritische Theologie begonnen hat, Fuß zu fassen an den Universitäten, und viele Studierende haben gerungen mit wissenschaftlicher Theologie und Glauben. Und da in dieses Milieu hinein ist er als Student gekommen, hat auch um seinen Glauben gerungen und ist dann nach Basel gekommen. Und in Basel gab es eine doch namhafte Erweckungsbewegung, in die auch viele Studenten mit hineingenommen wurden dann. Und da ist er so zu persönlicher, erwecklicher Glaubensüberzeugung, Bekehrung, Hinwendung zu Christus und so weiter. Er beschreibt diese Bekehrungserfahrung auch in seinen Tagebüchern. Das war damals nicht ganz einfach, dann sein Studium abzuschließen und eine Pfarrstelle zu bekommen, denn fromme Pfarrer standen unter Verdacht, und er ist dann auch aber ins Pfarramt gegangen. Er ist in den Kanton Aargau gekommen und wurde Pfarrvertreter in Leutwil. Er ist nie ganz offiziell in einer Kirchgemeinde angekommen. Aber er hat in Leutwil doch 2 Jahre gewirkt und dort eine eigentliche Erweckung im Dorf ausgelöst. Also man liest von Versammlungen von bis zu 300 Leuten, die sich unfröhlich da versammelt haben. Also Leutwil im Kanton Aargau, fröhlich, reformierter Pfarrer, das ist so ein Start. Ja. Wenn man dann das weitergeht, dann kommt ein ganz wichtiger Einschnitt in seinem Leben. Er ist mit der Erweckung in Genf, das sogenannte Réveil, in Verbindung gekommen und hat sich dort auf den Glauben taufen lassen, also als reformiertes Kind, als Wiedertaufe, das als zweite Taufe. Das war auch klar, das ist das Ende jeglicher Pfarrerkarriere gewesen. Das sieht man allerdings nicht gleich von außen, wenn sich jemand in Genf hat taufen lassen. So, er war dann zuerst noch weiter Pfarrer da in Leutwil, also innerhalb der Landeskirche, und von 1931 liest man dann eben von diesen erwecklichen Versammlungen. In Leutwil war er bereits nicht mehr Pfarrer, ist er zurückgekommen, 1932, und dort liest man, dass er mit einer Gruppe von etwas mehr als 30 Leuten Leute getauft hat, also reformierte kirchliche Leute getauft hat und Abendmahl gefeiert hat. Man geht in der Geschichte meistens davon aus, wenn der Akt geschieht, ist ein Bruch vollzogen. Also dann, wenn ein Wanderprediger sozusagen beginnt, Leute, die schon in Kirchen sind, noch einmal zu taufen und mit ihnen Abendmahl zu feiern, dann kann man sagen, jetzt ist ein sichtbarer, markanter Punkt. Ja. Und von dem Moment an kann man sagen, das ist das Gründungsdatum, vielleicht so etwas. Also Leutwil, Kanton Aargau, erste Gemeinde. Die war nicht als Gemeinde strukturiert mit Gemeindeleitung und allem Möglichen, aber Taufe und Abendmahl feiern ist sozusagen wie Signal. Ja. Jetzt beginnen wir separat. Dann hat er sich auf Reisen gemacht als Wanderprediger, das war damals üblich, es gab viele solche erweckliche Wanderprediger, und er hat dann irgendwie gehört von diesen Alttäufern im Emmental, der Gemeinde in Langnau. Und je mehr er sich mit diesen Alttäufern beschäftigt hat, hat begonnen Schriften zu lesen, hat Bücher von Menno Simons zum Beispiel gelesen, andere Texte, die es gab, ist er zur Überzeugung gekommen, diese Art von Kirche, Freiwilligkeit, Glaubensbekenntnis, Taufe auf den Glauben, das ist eigentlich die Art von Kirche, die ich im Neuen Testament sehe. Die interessieren mich. Und er hat sich angemeldet, Kontakt aufgenommen, ist im Emmental aufgetaucht, und das gab eine positive, freudige Begegnung. Er hat da auch gepredigt und er hat dort auch ein Stück Erweckung ausgelöst in dieser Langnauer Gemeinde, was aber gleichzeitig auch Konflikte ausgelöst hat. Das ist sehr spannend zu lesen in der Kirchengeschichte oft, wenn man die Geschichte von beiden Seiten her liest. Ich gebe euch kurz beide Versionen. Also in der ETG-Geschichte liest sich das etwa so. Ja. Die Langnauer Mennonitengemeinde war eine mehr oder weniger tote Gemeinde, das war noch traditionalistisches Täufertum, aber kein geistliches Leben. Dann ist fröhlich gekommen. Ja. Ja. Und er hat gepredigt und es ist zu einer Erweckung gekommen und dann haben sie ihn mit den Erweckten ausgeschlossen und die Gemeinde auf Giebel ist entstanden. In der mennonitischen Geschichtsschreibung, das Buch liegt da hinten zum Anschauen, wer es möchte, das ist von Kurt Doppliger, also wer lesen will, darf es bei ihm ausleihen, ja. Das ist die Version aus der mennonitischen Seite. Ja. Sehr vereinfacht erzählt jetzt. Die gute und treue Mennonitengemeinde in Langnau lebt ihren Glauben unter schwierigen Bedingungen und dann kommt dieser Stürmi-Wanderprediger und bringt die ganze Gemeinde durcheinander und nimmt einen Teil der Mitglieder mit und gründet eine neue Gemeinde. Jetzt könnt ihr wählen, welche Version ihr wollt. Ja. Ich denke, in beiden steckt ein bisschen Wahrheit und dasselbe kann man ja heute auch immer wieder beobachten. Das, ja. Tatsache ist, dass die Gemeinde auf Giebel im Emmental ist die Gemeinde, die am direktesten direkt aus Altäufermenschen entstanden ist. Also das würde man noch heute an den Namen sehen der älteren Geschwister dort und Familientraditionen. Natürlich, im Kanton Aargau hat das gar nichts mit den alten Täufern zu tun gehabt. Die Leute sind aus der reformierten Kirche gewesen. Aber im Emmental und dann auch sonst im Kanton Bern, wo es eben Altäufer hatte, ist das sehr oft auch erweckte Familien aus mennonitischen Familien, die dann zu den Neutäufern gekommen sind, wie man ihnen gesagt hat. Das würde auch für diese Gemeinde hier gelten und die Leute mit langer Familientradition können das sicher euch erzählen. Also, das ist die Geschichte, das ist das alte Häuschen auf Giebel. Warum weiß man das alles? Samuel Heinrich Fröhlich, und da hat er uns ein Riesengeschenk gemacht, hat ausführlichst und fast lückenlos Tagebuch geführt. Von den 1930er Jahren bis zu seinem Tod 1857. Das heißt, diese Bändchen, die liegen in Zürich im Archiv, im Original, und das sind Büchlein von hinten bis vorn vollgekritzelt mit genauen Notizen, wo er wann war, was er gemacht hat, wo er gepredigt hat und so weiter. Also das ist ein Schatz, überhaupt diese Geschichte zu verstehen und anzuschauen. Das ist in altdeutscher Schrift handschriftlich geschrieben. Ich kann das nicht selber lesen. Und ich bin froh, dass man schon in den 1920er Jahren ist das alles transkribiert worden. Das heißt, es gibt das alles auch in Schreibmaschinenabschrift. Ja. Und ich habe die Schreibmaschinenabschriftdokumente gelesen. Ja. Fröhlich ist dann später durch den Kanton Zürich und die Ostschweiz gezogen und durch die halbe Schweiz, wenn man so will, und hat Gemeinden gegründet. Also er wurde ein Evangelist, Missionar und Gemeindegründer mit einem unglaublichen Leistungsausweis, wenn man das so sagen darf. In den ersten 4 Jahren seiner Tätigkeit hat er, glaube ich, schon etwa 14, 15 Gemeinden gegründet und rapportiert, dass er etwa 480 Leute getauft hätte. Und später in seinem Leben hat er rapportiert, dass es über 30 Gemeinden waren, die gegründet wurden und von Hunderten, gar Tausenden von Mitgliedern, die entstanden sind. Und die Bewegung hat sich relativ schnell nach Süddeutschland, ins Elsass, auch nach Osteuropa, in die ungarisch-österreichische Monarchie und bis nach Nordamerika ausgebreitet, schon im 19. Jahrhundert. Also man könnte einfach auch sagen, bezüglich evangelistisch-missionarischem Engagement und Gründung von Gemeinden ist auch noch eine Scheibe abzuschneiden bei dem Herrn Fröhlich. Ja. Denn das Anliegen und die Energie, mit der er in der Schweiz herumgereist ist, später im Elsass, im süddeutschen Raum, mit das Engagement, mit dem er das Evangelium verkündigt hat, ist schon unglaublich und ein ganz großer Segen daraus entstanden. Also unsere Bewegung ist in ihrem Ursprung eine missionarische, eine Gemeindegründungs- und Gemeindebaubewegung gewesen. Und ich schreibe gewesen, weil man das schon bald dann auch verloren hat. Ja, vielleicht noch zu dem Bild hier. Er hat einige Büchlein auch geschrieben. Eines trägt den Titel Die Errettung des Menschen durch das Bad der Wiedergeburt und so weiter und so weiter. Man hat dann zumal sehr lange Titel geschrieben. So sein Taufverständnis war etwas ganz Markantes. Mit dem hat er auch gerungen, so zwischen seiner reformierten Geschichte und dem täuferischen Verstehen und so weiter. Da hat er ein eigenes Büchlein dazu geschrieben. Ich sage mal, theologisch nicht unproblematisch im Rückblick. Ja. Und der Schlitten, den nehme ich da drauf, weil in seinem Tagebuch beschreibt er herrliche Szenen, wie er Gemeinde besucht hat, mit dem Schlitten unterwegs war. Also jetzt abgesehen vom Fahrzeug als solches, muss es ja auch noch Schnee gehabt haben damals. Also da gibt es eine Szene, wo er im Tagebuch schreibt, dass er am Morgen in Bachenbülach, hat es schon gegeben, gepredigt hat und dann mit dem Schlitten über Mittag nach Rümlang gefahren ist. Hat es auch schon gegeben damals. Ja. Also so. Weil ich jetzt mit Schlitten und Pferd gekommen wäre heute Morgen, geht nicht mehr so gut. Ja. Eine kleine Zwischenbilanz zu Samuel Heinrich Fröhlich. Also in unserer Gemeindetradition sind reformatorische, evangelische Wurzeln. Das sind die Grundaussagen der Reformation, die Bibel, die Schrift im Zentrum, Jesus Christus im Zentrum, der Glaube, die Gnade. Wir sind eine urreformatorische Bewegung, das wären so die ersten Wurzeln. Samuel Heinrich Fröhlich ist aber auch ein Mensch der Erweckungsbewegung und Erweckungsbewegung beschreibt diese Art von Frömmigkeit der persönlichen Umkehrerfahrung, der Bekehrungserfahrung, der Hinwendung zu Gott. Menschen sind nicht als Säuglinge einfach getauft worden und dann Christen, sondern sie haben eine Umkehrerfahrung gemacht. So, das gehört zum Schatz der Erweckungsbewegung. Er ist ein Umkehrprediger, ein Bekehrungsprediger, der Menschen einlädt, ihr Leben Jesus zu übergeben. Das gehört mit auch zu unserem Erbe. Und dann hat er sich eben in die Täuferbewegung eingeklinkt. Dort hat er etwas gefunden an Gemeindeverständnis, an Jesus-Nachfolge, an Radikalität, wo er sagte, das ist das, was ich im Neuen Testament eigentlich sehe. So, wir sind so eine Mischung von reformiert, erwecklich, täuferisch, wenn man das so will, ja, in unseren Genen, unserer Geschichte. Man muss aber auch sagen, Samuel Heinrich Fröhlich ist ein Pionier gewesen. Pioniere haben was ganz Großartiges an sich. Sie unerschrocken pilgern durch die ganze Schweiz, Süddeutschland und Elsass und gründen Gemeinden. Pioniere haben aber auch manchmal gewisse Schattenseite. Es sind Dickköpfe, ja, gehört manchmal zum Pioniersein, und manchmal auch ein bisschen sehr eigenwillig denkende Leute. Und die Seite gibt es auch bei Fröhlich. Je länger er unterwegs war, hat er es mit niemand anderem mehr so richtig gekonnt. Und eigentlich sind die freie evangelischen Gemeinden zur selben Zeit entstanden und die Baptistengemeinden zur selben Zeit, aber diese Wanderprediger haben begonnen sich zu rivalisieren. Die sind teilweise sogar bei denselben erweckten Hauskreisen vorbeigekommen und zuerst kommt Prediger A und sagt, die Leute sollen sich bekehren und er wüsste, welches die richtige Taufe ist. Er hat alle getauft am Abend. Eine Woche später kommt Fröhlich und sagt, nein, seine Tauflehre ist gar nichts wert, du musst dich bei mir taufen lassen, das ist die eigentlich richtige Taufe. Ja, mir tun die Leute leid, die das, ja. Also das hat es alles aufgegeben. Ja. So, es gibt Gemeinden, die sind von Samuel Heinrich Fröhlich gegründet worden, sind aber dann FEG-Gemeinden geworden später und umgekehrt. So, diese Wanderprediger sind auch ein bisschen manchmal so Einzelgänger gewesen und haben manchmal auch ein bisschen eigenwillige theologische Ansichten auch gehabt. Fröhlichs schwierigeres Erbe hat sich später ausgewirkt, an folgenden Punkten vor allem. Er hat ein Verständnis gehabt von reiner Gemeinde. Also wir könnten die reine Gemeinde irgendwie herstellen und die würde man herstellen, indem man ganz rigorose Aufnahmeverfahren hat, sozusagen mit einer Aufnahmeprüfung, also dich wirklich ganz richtig bekehrt. Ja, die Schwelle ist immer höher geworden, weil er hat sehr darauf geachtet, dass nur die wirklich Gläubigen dazugehören. Und je mehr man das kontrollieren will, verstrickt man sich auch, weil wir ja nicht alles sehen, was in einem Menschen ist. Und man maßt sich an, Urteile zu fällen über Menschen. Das hat schwieriges Erbe auch gegeben. Dazu gehört dann auch eine etwas seltsame Tauf-Wiedergeburtslehre. Er hat die Wiedergeburt ganz eng an die Taufe geknüpft. Wenn du getauft wirst, wirst du so transformiert, dass du nicht mehr sündigst. Das setzt die Getauften gewaltig unter Druck, wie man nachher leben soll, wenn man merkt, dass man eben immer noch Fehler macht. Wiederum führt das zu dem, was man Perfektionismus nennt. Also der wahre Christ lebt eben perfekt. Aber was macht man damit, wenn man dennoch merkt, dass wir noch nicht perfekte Menschen sind? Das hat er versucht auch zu bewältigen mit einer ziemlich radikalen Gemeindedisziplin. Also wenn jemand nach den Regeln der Gemeinde sich versündigt, muss er diszipliniert werden und so weiter. Das hat auch zur Separation von anderen Gemeinden und so geführt. Also das ist auch ein bisschen ein schwieriges Erbe, das er uns hinterlassen hat. Und noch etwas Letztes. Er ist der erste und der letzte ausgebildete Theologe in unserer Geschichte bis zu meiner Generation. Also meine Generation waren die ersten, die wieder an Bibelschulen und theologische Ausbildungsstätten gegangen sind. Und das ist auch ein nicht einfaches Erbe, diese sehr starke Kritik während fast 100 Jahren. Formales theologisches Studium kann nur in die Irre führen, also lieber Finger davon lassen. Ich denke, es ist auch wichtig in der Geschichte, dass man diese Dinge sieht. Jetzt möchte ich, bevor wir in die Pause gehen, noch einen kleinen Schritt tun und die ersten Zeiten beschreiben, das, was man eine geschlossene Gemeinschaft nennen kann. Moment, ja. Das heißt, die Fröhlich-Gemeinschaften sind zu einer geschlossenen Kirche geworden. Und das hat sogar schon früher begonnen, man könnte hier 1850 annehmen. Absonderung von der Welt, von anderen Kirchen, Gesetzlichkeit, meistens, wenn man so gesetzlich und nach innen gerichtet ist, geht es nicht lange, bis interne Konflikte entstehen. Was darf man nicht, was ist ein richtiger Christ, wie muss man das genau machen und so weiter. So, es hat schon bald interne Konflikte gegeben, Spannungen und schließlich am Anfang des 20. Jahrhunderts zwischen 1902 und 1909 eine sich langsam anbahnende Spaltung in einen Flügel, der sich dann kontinuierlich über 100 Jahre begonnen hat zu öffnen, den wir repräsentieren, und einen ganz konservativen Flügel, der sich eher noch verschlossen hat in den letzten 100 Jahren. Je nach Region und Ort sind beide Gruppen nebeneinander in unterschiedlichen Dörfern. Und ich glaube, auch im Seeland gibt es diese konservative Gruppe auch noch. Die sind dann auch in die Presse geraten und es gibt einen berühmten Artikel, die Unvertragsamen, wo ein Journalist dann einmal diese konservative Gruppe beschrieben hat, als eben eine Art sektiererische Engführung, weil damals beide Gruppen denselben Namen hatten, evangelisch taufgesinnte Gemeinden. Ist es für Gemeinden noch recht wichtig, dass man diese Unterscheidung kennt, weil manchmal Leute auf dem Internet irgendwas suchen und dann irgendwelchen Texten über die konservativere Richtung finden und dann plötzlich meinen, das sei jetzt auch eine davon. Und deshalb ist mir noch wichtig, dass man wie die Unterscheidung davon auch hat. Es kommt dann ab 1950 zu einer zunehmenden Öffnung und die werde ich nach der Pause angehen. Ja? Ich fange Schweizerdeutsch an und frage einfach schnell, gibt es vom ersten Teil so gerade irgendwo eine Frage, wo ich dann so wie ein Bibo in den zweiten Teil oder kurz darauf eingehe noch. Ja, das bezieht sich auf Europa. Das, ja, also zu dieser Zeit ist das Christentum mehrheitlich so in Europa gewesen. Jetzt abgesehen von afrikanischen möglichen alten Gruppen von Christen. Aber ganz Nordamerika hat es noch nicht gegeben als Land, wo Christen gewesen sind. So, das ist ja, stark von Europa bezogen. Das heisst freikirchlich im Sinn als Gegenüber zu dem Kirche und Staatverständnis, das seit dem 4. oder 5. Jahrhundert so dominant war. Wir können uns das vielleicht eben gar nicht mehr vorstellen, dass bis ins 19. Jahrhundert hinein für viele nicht denkbar war, dass zwischen der Gesellschaft, dem Staat und der Religion unterschieden werden kann. Also dass eine Gesellschaft überhaupt homogen funktionieren kann mit pluralen religiösen Vorstellungen, das hat man sich einfach nicht vorstellen können. Darum hat es ja dann auch die Auseinandersetzungen und Krieg zwischen katholischen und reformierten Orten gegeben, weil gemischt hat man sich das einfach nicht vorstellen können, dass das funktioniert. Und darum sind, wenn dann ein paar kommen und sagen, aber wir machen es dann eh so, wie wir denken, dass es richtig ist. Das ist einfach kulturell nicht vorgesehen, dass das geht. Okay, ich gebe es nachher noch mal, denke ich, einen Moment für Fragen und auch nachher noch beim Mittag sind wir noch da, wer Fragen hat. Ist klar, ich kann nicht auf alle Details hineingehen und sage vielleicht auch noch, bevor ich wieder auf Hochdeutsch wechsle, für Geschichte da, Lokalgeschichte. Also ich mache jetzt nicht Lokalgeschichte, da gibt es Leute, die die Lokalgeschichte besser kennen als ich. Und dort mal, wo ich das Buch geschrieben habe vor 25 Jahren und das alles recherchiert habe, ist mir bereits eine Arbeit, eine Seminararbeit, glaube ich, von einer Lehrerin, die die Ausbildung gemacht hat, ich weiß nicht, ihr kennt die vielleicht noch, vielleicht gibt es die noch da, ich weiß es nicht, wo eine Arbeit über die Gemeinde geschrieben hat, eine historische, am Lehrerseminar, denke ich. Also die müsste irgendwo vermutlich auch noch irgendwelchen Archiv liegen oder so, wo es um die Gemeinde und ihre Geschichte geht. Elisabeth Sieber, hat es das gegeben? Anyway, könnt ihr überlegen, die Alteingesessenen. Also, ich komme jetzt also zu dem Teil, den ich mit Aufbruch, Öffnung, Mission ab 1950 beschrieben habe. In den 1950er Jahren hat ein langsamer, aber doch stetiger Aufbruch begonnen. Er hat eigentlich hauptsächlich auf zwei, drei Schienen so begonnen. Das eine, das Anliegen für die jungen Leute etwas zu tun. Also ein bisschen weiter zurück, die jungen Leute. So, ja. Also ich bin 52 geboren, also wenn ich jetzt von jungen Leuten rede, sind die noch etwas älteren gemeint. Ja, das heißt, es hat zunehmend Gemeindeleiter, Älteste, Prediger, Lehrbrüder, wie man damals sagte, gegeben, die sich Sorgen gemacht haben, dass die nächste Generation nicht mehr bei diesen Gemeinschaften bleiben wird, wenn es so weitergeht. Und das hat dazu geführt, dass man mit Jugendfreizeiten begonnen hat. Und so eines der markantesten Symbole dafür ist das Credo, das Freizeitheim in Wilderswil. Die Arbeit hat nicht direkt in dem Haus begonnen, die hat früher begonnen, an anderen Orten, aber dieses Anliegen, die jungen Leute zusammenzurufen, zu fördern, zum Glauben einzuladen, Glaubensbeziehungen zu wecken und so, das ist ein enormer Schub an Erneuerung und Erweckung entstanden durch die Jugendarbeit. Das zweite ist die äußere Mission. Es hat zunehmend, zuerst einzelne, dann ein paar Leute gegeben aus unseren ETG-Gemeinden, die in den 50er Jahren in die äußere Mission gehen wollten und dann auch Bibelschulen besucht haben. Am Anfang waren das einige, die an der Bibelschule auf dem Beatenberg waren und die dann mit verschiedenen Missionsgesellschaften international Missionsarbeit begonnen haben und der EMD, der Evangelische Missionsdienst, ist in dem Zusammenhang gegründet worden. So EMD und eine äußere Mission ist ein weiterer Schub so an größerem, weiterem Denken. Weil das hat sofort die Frage aufgeworfen, das tun wir aber zusammen mit anderen Christen. Und es war durchaus umstritten, ob man an eine Bibelschule gehen dürfe und mit einer Missionsgesellschaft ausreisen dürfe. So, all diese Dinge wurden durchdiskutiert in den 50er Jahren. Und irgendwo zwischen Aufbruch, Freude und leichtem Schock Also ich habe durch alle Protokolle gelesen von allen Ältesten und Predigerversammlungen im 20. Jahrhundert. Und wenn man dann durch die 1950er Jahre liest, merkt man, wie da gerungen wird und die Aufbruchkräfte sich verteidigen mussten, hier Dinge zu tun, die über das Konzept der geschlossenen Gemeinschaft hinausgehen. Aufbruch, Sturm und Wind. Es begann auch in der Zeit die Sorge um die Qualität dieser Laienpredigt. Und es gab mehr Leute dann in der Zeit, die studiert hatten, nicht Theologie, aber studiert. Das war früher auch nicht so üblich. Das heißt, die Akademiker wurden und die dann in diesen Gottesdiensten saßen und einfach so ihre liebe Mühe hatten mit der Qualität der Predigten. Für diejenigen, die ein bisschen älter sind und schon länger dabei, einer der führenden Köpfe der Jungen damals war der spätere Zürcher Älteste Albert Merki, der pointiert dafür gekämpft hat, um Himmels Willen, wir müssen unsere Lehrbrüder ausbilden, sonst hört sich das kein junger Mensch mehr an in der Zukunft. Er hat auch die revolutionären Vorschlag gemacht, abzuweichen von diesem Morgen- und Nachmittagsversammlungen machen und hat argumentiert als junger Mensch, lieber eine gute Predigt am Morgen als zwei schlechte. Also da war so wie das Anliegen, wir müssen in die Bildung unserer leitenden Leute investieren und das hat dann vor allem damit begonnen, interne Schulungen zu machen und später Leute auch zum Theologiestudium, zur Ausbildung zu schicken. Und in dem Zusammenhang eben die beginnende Aufbruch und Zusammenarbeit mit anderen Kirchen, Öffnungen, die sind regional und lokal sehr unterschiedlich verlaufen. Das hat sehr oft mit persönlichen Beziehungen zu tun gehabt, hat man am Ort Beziehungen gehabt zu Menschen anderer Konfessionen. Aber das sind so fünf Schienen. Die haben 50er, 60er und 70er Jahren zu enormen Veränderungen geführt. Und ich meine, das ist der jüngeren, aus meiner Optik der jüngeren Generation manchmal kaum zu vermitteln, sich das vorzustellen. Da ist ziemlich alles umgepflügt und auf den Kopf gestellt worden. Und ab jetzt in der Geschichte spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Und so meine Generation ist dann in die Jugendarbeit gekommen und so weiter. Und ich denke, wir haben der damaligen Ältestenschaft jede Menge an Sorgen bereitet, weil wir bereit waren, alles auf den Kopf zu stellen. Und das ist nicht immer nur gut angekommen. Ich denke, ich darf hier meine Anekdote einstreuen. Ich wurde als junger Mann mit 25 eingeladen im Freizeitheim Lindenwiese, das neben dem Credo das zweite ist, im süddeutschen Raum am Bodensee einen Vortrag zu halten. Und das Thema der Tagung war tote Gemeinde, lebendige Gemeinde. Und ich war so richtig im revolutionären Vollsaft, diesen Laden umzukrempeln und habe dort unangekündigt, ohne Einleitung, eine Beerdigungspredigt gehalten und habe Todesanzeigen drucken lassen. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, die evangelischen Täufergemeinden sind nach langem Leiden verstorben und so weiter. Und ich bin im schwarzen Anzug nach vorn und habe die Abdankungspredigt gehalten und habe mich wieder hingesetzt. Ja. Ich wäre damals fast aus dem Bund der taufgesinnten Gemeinden ausgeschlossen worden. Also es ist einfach für mich so wie eine Symbolgeschichte von dem, was sich da alles umgewälzt hat. Im Rückblick gesehen klingt das vielleicht alles immer noch recht bedächtig und traditionell, aber es sagt etwas einfach von den 60er, 70er, 80er Jahren, von großer Aufbruchstimmung auf ganz vielen Bereichen. Was aber geschehen ist, und das ist normal, wenn man es aus ein bisschen Distanz anschaut, wenn Aufbruch geschieht und die alten sicherheitgebenden Strukturen und Gefäße und so weiter aufbrechen und nicht mehr so sicher sind, entsteht auch viel Unsicherheit. Das heißt, alte Identitätsmarker, Wir machen alles gleich, wir sind alle gleich, wir sind alle gleich abgeschlossen, wir haben alle dieselben Vorstellungen und so weiter. Das bricht auseinander. Und Gemeinden bedingen Dinge unterschiedlich zu tun. Und die Gemeinde öffnet sich mehr in die Richtung und die andere Gemeinde öffnet sich mehr in die Richtung. Und die haben jemand an der Bibelschule so und die haben jemand an der Bibelschule so. So, es setzen zentrifugale Kräfte ein. Und die Identitätsfrage, wer sind wir dann noch miteinander? Ganz viele Dinge, man hat sich früher durch einfach die Familienzusammengehörigkeit, ganz viele waren verwandt miteinander, verschwägert, man hat in der ganzen Schweiz einen Verwandten gehabt, man hat sich besucht, man konnte hinkommen, wo man will, kannte man die Leute, weil das auch noch irgendwie Cousinen von und so waren. Und das alles hat ja innerhalb von 20, 30 Jahren geändert. Und dann plötzlich ist die Frage, was hält uns zusammen, wenn wir nicht mehr alle verwandt sind miteinander, ja, und alle kennen und man sich nicht mehr einfach so besucht, wie man das vielleicht gemacht hat. So diese Identitätskrise, wie hält man das ganze Ding jetzt zusammen? Was ist dann die Identität dieser Denomination, wenn es nicht mehr diese traditionellen Dinge sind? Das lässt sich alles hier in 5 Minuten schildern. Ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen spüren könnt. Manche haben es miterlebt, für manche ist es vielleicht fremd. Und wir sind nicht die einzige Gruppe, die das erlebt hat. Das ist ein normales Phänomen. Das heißt, so ab 80er Jahre, sage ich mal, waren ganz viele Bemühungen, wie kann man sich als Gemeindegruppe, als Denomination neu formatieren, dass eine gemeinsame Identität entsteht, die nicht mehr durch Absonderung, rigorose Taufpraxis, Familienverwandtschaft und so weiter definiert ist, sondern die anders definiert ist. Und ich nenne euch ein paar Dinge, die seit den 1980er Jahren, vielleicht in den letzten 2 Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts, ja, in die Wege geleitet wurden, um die Identität dieser kirchlichen Bewegung auch wie neu zu definieren. Das wäre jetzt also das Stichwort auf der Suche nach einer neuen Identität. Also Verlust der alten Mitte, früheren integrativen Kräfte sind weggeschmolzen, es sind mehr zentrifugale, auseinandertreibende Kräfte am Werk, die Autonomie der einzelnen Gemeinden und die unterschiedlichen Entwicklungen haben zugenommen. Ich habe einmal 5 Maßnahmen beschrieben. Ich nenne sie heute rückblickend Maßnahmen. Also ist niemand 1980 hingesessen und hat gesagt, strategisch, wir brauchen 5 Maßnahmen. Sondern das ist mehr rückblickend, kann man das so sagen. Ja. Also das eine war die Gründung eines Gemeindebundes als eine Struktur. Ich kann das ein bisschen so näher dran erzählen, weil ich hier dann bereits mit involviert war. Und es war uns damals, einer kleinen Gruppe von Personen, die Theologie studiert hatten, wichtig, dieser Zusammenhalt nicht einfach Verband oder Vereinigung zu nennen, sondern Bund. Weil uns war wichtig, dass das nicht einfach ein Verein ist, sondern es ist ein geistlicher, ein biblischer Begriff. So wie wir lokalgemeindlich Brüder und Schwestern sind, die miteinander etwas machen, sind wir auch als Gesamtverband eine Bundesgemeinschaft, die miteinander etwas macht. Es geht weniger um die Strukturen als um die Gemeinschaft, wie wir miteinander unterwegs sind. So, das war eine so Initiative. Wir brauchen eine andere Struktur, die uns als Denomination hilft, Profil zu finden. Das zweite war die Öffnung nach außen und auch eine Art wie Akte, die das zum Ausdruck bringen. Da ist auf der einen Seite, das habe ich gar nicht hingeschrieben, regionale, lokale Öffnungen hin zur Evangelischen Allianz. Jetzt ist die Evangelische Allianz aber nicht ein Gefäß, wo man als Denomination irgendwie beitritt. Aber die lokalen Gemeinden haben begonnen und einzelne Personen zu Menschen aus der Evangelischen Allianz und zu den regionalen, lokalen Evangelischen Allianzen Kontakte aufzubauen. Das war neu, das hat man noch in den 50er Jahren nicht tun dürfen, das ja. Dann natürlich markant 1990 der Beitritt zum Verband der Freikirchen, zum VfG. Das war ein großer Schritt in unserer Gemeindegeschichte. Das heißt, dass man sich mit den anderen Freikirchen offiziell an denselben Tisch sitzt und sich als Teil der freikirchlichen Bewegung in der Schweiz versteht. Auch in den 90er Jahren die Formulierung eines eigenen theologischen Profils und die Formulierung eines Glaubensbekenntnisses. Was ist so etwas wie die theologische Mitte? mit der wir unterwegs sind, das immer noch als Glaubensbekenntnis, denke ich, vorhanden ist. Dann zunehmende interne Schulungen verschiedenster Art. Während Jahren gab es einwöchige Kurse des Gemeindebundes im Credo. Da waren vor allem zuerst die predigenden Leute eingeladen, dann aber auch breiter, also wo man so wie Identität geprägt hat. Später gab es dieses ETG Basic Programm, das ich zusammen mit Erwin ja viele Jahre geleitet und gestaltet habe. Also Schulung, interne Schulung. Und dann 2000, das war nochmal ein markantes Bekenntnis, Beitritt zum Trägerkreis des Theologischen Seminars Bienenberg. Das war so etwas wie ein Statement, wir zählen uns zur Täuferbewegung, weil das ist historisch die Schule der täuferisch-mennonitischen Gemeinden. So, das waren eine Reihe von Schritten, weil man gezwungen war, herausgefordert war, wie Identität und Zusammenhalt neu zu definieren. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Events, ja, die Predigerkonferenzen, die Gemeindeleiterkonferenzen, die Jugendtage, ja, bis hin dann in den letzten Jahren die Connect-Jugendtage in der Lindenwiese und so weiter, die Events, die man zusammentut. Es ist in einer Gesellschaft und Kultur, die sehr dynamisch, flüssig, ja, unterwegs ist, mit vielen Wechseln, nicht einfach einen kirchlichen Verband eine positive Identität zu geben und zusammenzuhalten. Das war in Zeiten, wo man einfach die Grenzen kontrolliert hat, sozusagen, eine andere kulturelle Situation. Aber die Zeiten sind nicht mehr so mit Grenzen kontrollieren, sondern wie kann man eine Mitte schaffen und eine Verbindlichkeit, dass wir miteinander unterwegs sind. So, ich würde mal sagen, 1980 bis 2000 waren die Jahre, wo wir versucht haben, und ich spreche jetzt in der Wir-Form, weil das waren die Jahre, wo ich auch wesentlich in den Leitungsgremien mit dabei war, wie können wir eine Identität schaffen, die zukunftsfähig ist, die nicht nur sich zurücktrauert ans Alte, das nicht mehr ist, sondern die nach vorn neue, positive Inhalte auch vermitteln kann. Mein Buch wurde 1995 herausgegeben. Das schließt vielleicht dann eben so mit dieser Aufbruchgeschichte, aber seither sind nochmal 20, 25 Jahre vergangen und ich möchte dazu jetzt dann gleich noch etwas sagen abschließend, aber ich unterbreche mal hier kurz einfach und stelle nochmal oder gebe nochmal Gelegenheit zu fragen. Da mögen viele sein. Ich zeichne das ja alles in einem sehr schnellen Durchgang. Ist gleich eine Frage gekommen? Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder habt ihr gar nichts verstanden oder ihr habt alles verstanden. Aber es ist vielleicht auch schwierig, jetzt gleich so reinzuspringen. Also, wenn ich jetzt ins 21. Jahrhundert komme, dann schaue ich durch eine bestimmte Brille. Also ich werde jetzt nicht Fakten aufzählen der letzten 20 Jahre, sondern ich schlage euch eine Brille vor, anzuschauen, was passiert ist, und uns selber auch etwas zu situieren. Das ist meine Deutung. Es würde andere Leute geben, die das vielleicht anders deuten. Und ich brauche als Deutung jetzt einmal die Brille. Wir bewegen uns oder wir sind dabei, uns in die sogenannte postmoderne Zeit hineinzubewegen. Das hat nichts mehr nur jetzt mit unserer ganz besonderen Geschichte zu tun. Das ist Teil einer gesellschaftlichen Entwicklung. Alle Organisationen, alle Vereine, alle Arten von Kooperationen, alle Kirchen und Gemeinschaften gehen durch diese Prozesse. Ich weiß nicht, ob ihr mit den Begriffen Vormoderne, Moderne, Postmoderne vertraut seid oder die auch schon gehört habt. Das sind riesige philosophische Konzepte, die erspare ich euch alles zu erklären, aber wenn man es historisch sieht, als historische Epochen, dann gibt es eine Epoche vor der Aufklärung. Da waren die Dinge ziemlich klar, die Wahrheit ist definiert und die Kirche hat sie. Und in der Symbiose von Kirche und Staat wird den Leuten gesagt, was wahr und falsch ist. Und entweder glaubst du es oder du hast ein Problem. Das ist Vormoderne. Moderne ist die Epoche der Aufklärung und danach, das ist die Epoche des kritischen Denkens. Man muss seinen Verstand selber einschalten. Nicht alles, was dir erzählt wird, ist wahr. Also beginn selber zu denken und triff selber Entscheidungen. So, Menschen müssen denken lernen und selber Verantwortung übernehmen. Schalt deinen Verstand ein und überleg. Nicht alles, was die Tradition sagt, stimmt. Also du musst ein kritischer Mensch werden und kritisch nachdenken. Das, ja. 20. Jahrhundert zunehmend und im 21. Jahrhundert bewegen wir uns in das hinein, was man die Postmoderne nennt. Manche haben das Bild gebraucht, die Dinge verflüssigen sich. Es ist alles fließend. Heute ist es so, morgen kann es wieder anders sein. Wir müssen dann halt sehen, wie es ist. Und auch jeder muss für sich selber schauen, wie er sich in dem ganzen Gewässer sortiert und organisiert. Also alles, was Bestand hat, das legen wir fest und das gilt für die nächsten 50 Jahre, ist definitiv out. Sondern wir werden spontan und innovativ in neuen Situationen, wo sich alles bewegt, wieder irgendetwas tun, was wir dann für, ja. Das ist eine sehr bewegliche Epoche. Mit allen Grenzen und Chancen. Also einmal ganz grundsätzlich, keine der drei Epochen, wenn man das so simpel machen kann, ist nur gut oder nur schlecht. Das, ja. Es ist auch nicht so, dass das immer besser wird automatisch. Und es ist auch nicht so, dass es immer schlechter wird automatisch. Okay. Man kann das als Epochen sehen. Man kann. Man kann das auch als Generationen sehen. Also wenn man es jetzt zuordnet, kann man vielleicht sagen, die Generation meiner Eltern und Großeltern repräsentieren vielleicht noch stärker die vormoderne Denkweise. Meine Generation plus noch so ein bisschen darüber hinaus auf beide Seiten repräsentieren vermutlich die moderne Generation und definitiv unsere Kinder und noch Jüngeren, die repräsentieren die postmoderne Generation. Das hilft auch ein bisschen zu verstehen, mehr Generationengemeinden leben mit erheblichen unterschiedlichen Weltwahrnehmungen und Denkvorstellungen. Und das ist für alle Gruppen, aber auch für christliche Gemeinden enorm anstrengend. Das, ja. Ich bemal dieses Hintergrundbild, weil unsere Denomination und alle anderen Kirchen, wir bewegen uns in diese Sphären hinein. Nun kommt aber noch dazu, dass das gar nicht immer nur chronologisch, historisch oder generationenweise geht. Manche würden sagen, das sind Mentalitäten. Es gibt ältere Menschen, die ticken postmodern. Und es gibt junge Menschen, die ticken vormodern. Ja, versteht ihr? Das lässt sich nicht alles so schön, oh, ab 50 so, ab 20 so oder irgendwie, ja, sondern das kann ganz schräg gemischt sein. Und man spricht mit jemandem und merkt plötzlich, der lebt auch in einer anderen Welt. Wie er alles sieht, wie er denkt, wie er argumentiert, was Wahrheit ist, wie man mit Dingen umgeht. Ja, das kennt ihr vielleicht auch. Ja. Wie ist man Kirche in so einem Kontext? Was hält uns zusammen? Hat das alles überhaupt noch mit täuferisch etwas zu tun? Oder ich frage jetzt mal so, könnte es sein, dass die täuferische Tradition, nicht wenn man kopiert, sondern wenn man kapiert, gerade in diese Situation hinein ein paar Perlen bietet, die wir vielleicht wieder entdecken könnten? Und ihr hört vielleicht schon meiner Stimme an und dem Argument, ich glaube ja, dass er. Ich möchte dazu ein paar Dinge jetzt euch zeigen. Also ich stelle mir das jetzt weniger nur chronologisch vor, sondern ich stelle mir das als drei Typen von Menschen oder drei Mentalitäten vor. Und zwar nicht so, dass die ganz genau zuzuordnen sind. Du bist jetzt vormodern, du bist modern, du bist postmodern, du bist vormodern, ja, sondern wir sind Mischungen. Und wenn ich jetzt dann erzähle, dann werdet ihr vielleicht dann euch wiedererkennen. Aber an manchen Stellen vielleicht auch denken, ja, aber dann doch wieder nicht ganz so. Also ich will keine Schubladen machen, um euch nachher alle abzufüllen in die Schubladen. Ja. Aber so wie ein Bild, um zu überlegen, findet so etwas in unserer Gemeinde auch statt? Und was hält uns dann zusammen? Und wie kommunizieren wir miteinander, wenn wir solche unterschiedlichen Mentalitäten haben? Also. Zum Ersten, ich charakterisiere ganz kurz die vormoderne Mentalität. Identität ist durch Zugehörigkeit zu Tradition und Institution definiert und gegeben. Ich bin irgendwo hineingeboren, ein Schweizer, eine Schweizerin, ein Zürcher Oberländer in einer Schreinersfamilie, einer ETG-Gemeinde, das bin ich und aus der Schublade will ich nicht raus und komme ich nicht raus. Das heißt, die Dinge sind vordefiniert, das ja, überspitzt formuliert. Das heißt, es ist eine sehr stabile Situation und man weiß, wer man ist aufgrund von dem, wo man hineingeworfen wird. Das, ja. Und die Schwierigkeit, die Herausforderung des Lebens ist, wie kann ich mich arrangieren damit? Raus ist nicht vorgesehen. Das, ja. Die Wahrheit ist klar. Und manchmal unausgesprochen, meistens unausgesprochen, die eigene Tradition hat sie. Die Wahrheit. Und die Dogmen und Hierarchien der Kirche, der Gemeinde vertreten sie. Unsere Ältesten und Lehrbrüder, würden wir früher gesagt haben, die wissen, was wahr ist und ihnen hören wir zu und schlucken. Ihr seht schon, ich bin ein moderner Mensch, kein Vormoderner. Ja, da muss man manchmal schlucken. Die Grenzen sind klar definiert und die Leitungen kontrollieren sie. Wer kommt rein und raus, zu welchen Bedingungen und so weiter, das ist klar. Die Grenzen sind klar. Die Tradition ist auch stabil. Kontinuität und Bewahrung. Alles, was von Bewahrung abweicht, ist schwierig. Ja, festhalten ist das große Motto. Da ist eine Grundangst vor Veränderung. Veränderung wird hauptsächlich als Abweichen, Abfall und mit solchen Worten bezeichnet. Ja. Vom guten Weg abkommen und so weiter. Ja. So Veränderung hat keinen guten Ruf. Man ist entweder hineingeboren oder man tritt bei. Das heißt, wenn man beitritt, muss man ganz hohe Hürden nehmen und sich sehr deutlich identifizieren und dann ist man drin. Das, ja. Man kann das in jeder Gemeinde schauen, wer hat ETG-Stammbaum und wer ist dazugekommen. Ja. Einordnen und akzeptieren ist die Grundherausforderung. Oder gehen oder gegangen werden. Zu allem könnte man Geschichten erzählen. Ich überzeichne das, um es deutlich zu machen. Das, ja. Die moderne Mentalität, Zugehörigkeit zu einer Tradition und Geschichte, Gemeinschaft, ja, das ist identitätsstiftend, aber, das ist ein großes Aber, es braucht die ständige kritische Auseinandersetzung, sich diese Tradition auch anzueignen. Und ich werde mir vermutlich nicht alles aneignen wollen, aber ich entscheide darüber, was ich mir aneigne oder nicht. Also das ist kritische Auseinandersetzung mit Geschichte, Tradition, Vergangenheit. Ja. Und das sowohl als Hineingeborene, muss man sich kritisch damit, will man sich kritisch damit auseinandersetzen und auch wenn man neu dazukommt. Der moderne Mensch will sich kritisch mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Woher kommen wir? Ist das gut? Müssen wir uns ändern? Was will ich übernehmen? Ich will entscheiden. Es ist kein Automatismus, aber es ist kritische Auseinandersetzung. Ja, es gibt eine Wahrheit. Unsere Erkenntnis der Wahrheit ist aber immer relativ. Relativ heißt aus einer bestimmten Perspektive. Ich sehe das aus meiner Perspektive, du aus deiner Perspektive, die ETGler sehen es aus ihrer Perspektive, die Baptisten sehen es aus ihrer Perspektive, aber es gibt eine Wahrheit in der Bibel, in Christus und so weiter, aber weil es viele Perspektiven und Erkenntnisse gibt, müssen wir reden miteinander, wir müssen auch streiten miteinander. Moderne Menschen streiten gerne, das ja, im guten Sinn, wir müssen das debattieren, ich will wissen, was du glaubst und dann wollen wir es diskutieren und dann gehen wir zur Bibel zurück und dann argumentieren wir und so weiter. Moderne Menschen lieben es, zu diskutieren und zu argumentieren. Das. Aufbruch und Veränderung im Spannungsfeld von Bewahrung und Aufbruch, manches wollen wir festhalten, manches wollen wir ändern, aber wir müssen darüber reden, wir müssen das ausdiskutieren, was wir mitnehmen wollen und was nicht. Grenzen können schon hilfreich sein, aber was zählt, ist die Mitte und das Ziel, nicht die Grenzen. Das, ja. Aber es ist gut, wenn die auch noch definiert sind. Ja. Kritische Diskussion ist wichtig. Ringen um den gemeinsamen Weg ist wichtig. Postmoderne Mentalität. Das sind ganz viele Postbegriffe. Post heißt einfach nach. Ja. Es ist nicht mehr, wie es einmal war. posttraditionell. Traditionen sind eigentlich eher out. Und ich schreibe es jetzt mal so: Traditionen können Ressourcen für meine Konfiguration, meiner Identität sein. Das heißt, letztlich werde ich definieren müssen, wer ich bin. Und vielleicht nehme ich aus den Ressourcen, die mir die Tradition geben, aber vielleicht mische ich die auch. Vielleicht finde ich in einer ganz anderen Tradition auch ein schönes Element, das ich in meine Tradition nehme. So, die Geschichte kann Ressourcen liefern, aber sie ist nicht dominant, sie bestimmt mich nicht, sondern sie liefert Material, das ich dann konfigurieren kann, für was ich glauben will. Postinstitutionell. Institutionen, formale Mitgliedschaften sind sekundär. Interessiert postmoderne Menschen eigentlich? Willst du Gemeindemitglied werden? Warum soll ich Mitglied einer Gemeinde werden? Weil ich bin doch da. Also da sein, mitmachen, sich einbringen, das ist das Entscheidende. Aber formale Vereinsmitgliedschaft, das interessiert postmoderne Menschen weniger. Was zählt, sind die Menschen und das Ziel und das Hier und das Jetzt und was wir miteinander machen. Ich sage postdogmatisch. Für mich ist wahr, was mich anspricht, was mir hilft, was Sinn macht, was ich als relevant für mich erlebe. Das können verschiedene Arten von Frömmigkeit oder Spiritualität sein. Das können unterschiedliche Kirchenformen sein. Die kann man auch mischen. Also warum muss alles so mainline-baptistisch oder BTG-isch oder methodistisch sein? Vielleicht möchte ich sie anders mischen. So postmoderne Menschen können gut mischen. Kirchenformen, Theologien. Ich engagiere mich gerne, sagen Menschen, die postmodern funktionieren. Hier, jetzt, konkret, partizipativ, mit Gestaltungsfreiheit und in Projekte. Aber bitte nicht in einem Amt für 30 Jahre. Also was früher ethisch üblich wird, du wirst als Ältester gewählt bis zum Lebensende. Da zuckt ein postmoderner Mensch zusammen. Also wenn ich mich engagieren soll für irgendetwas, mit Herzen und mit Engagement, ich halte nicht zurück, ich gebe Zeit und Energie, hier, jetzt, faszinierend, mit einem Ziel. Und nächstes Jahr können wir dann wieder darüber reden. Das motivieren, erfahren und handeln. Wir möchten etwas bewegen. Macht mit, wir wollen etwas bewegen. Nicht nur debattieren und reflektieren. Das geht ein bisschen an die Adresse der Modernen. Die Modernen wollen immer alles zu Ende diskutiert haben. Ob es wirklich vernünftig ist und tragfähig und durchgerechnet und theologisch zu Ende überlegt. Lass uns kreativ und jetzt etwas tun, was Gott von uns möchte. Ich übertreibe bei allen, aber verspürt ihr ein bisschen? Und ich kann nicht das verschweigen und verstecken vermutlich. Ich bin in meiner Biografie und in meinem Alter, in meinem Lebensweg modern geprägt. Ich lebe mit dem Bonus, sage ich einmal, dass ich seit über 40 Jahren mit jungen Menschen unterwegs bin, mit Studierenden an verschiedenen theologischen Schulen, in der VBG und wo ich sonst überall so unterwegs bin und mich deshalb seit Jahren ständig mit postmodernem Denken auseinandersetzen muss und das auch mega spannend finde. Ich erlebe aber Menschen in meinem Alter, die das nicht haben. Ich bin 68 jetzt. Für die sind postmoderne Menschen einfach Menschen von einem anderen Planeten. Sie verstehen nicht, was das für eine Denkwelt sein soll, weil da liegen Jahrzehnte oder Hunderte dazwischen in der Denkweise. So, jetzt also sind wir herausgefordert, mit diesen drei Mentalitäten Gemeinde zu sein. Und das hat nicht einfach nur etwas zu tun, lass uns jetzt die ETG und Täufermaschine weiter betreiben, sondern wo ist unter der Asche eine Glut, die uns hier auch helfen könnte, die ein Potenzial hat. Ich glaube, sie ist da. Es findet zurzeit etwas ganz Spannendes statt, dass ganz viele Konfessionen, Theologinnen und Theologen rund um die Welt, die sich damit beschäftigen, wie kann Kirche in einer postchristlichen, postmodernen, posttraditionellen, Welt, wie kann Kirche da aussehen? Und die gehen zurück zu den Täufern. Und die graben Schätze aus, die wir selber vielleicht nicht mal entdeckt haben. Es gibt mehrere Bücher darüber. Britische Anglikaner, nordamerikanische Presbyterianer und so weiter. Plötzlich Bücher über die Anabaptisten schreiben und sagen, hey, da ist, glaube ich, noch ein Schatz zu heben. Es wäre schade, wenn wir, die wir selber in dieser Tradition stehen, den Schatz verpassen würden, ja, weil er, denke ich, etwas zu sagen hat. Also, jetzt muss ich natürlich dann sagen, wo der Schatz besteht. Dazu habe ich noch etwas Zeit. Man kann das vielleicht das Bild so vorstellen. Also wir haben bei uns diese drei Mentalitäten, die Vormoderne, die Moderne, die Postmoderne. Wenn man es nochmal so ganz kurz sagen will, die vormodern tickenden Leute, die haben vor allem konservierende Tendenzen, festhalten, sehen, dass nichts aus dem Ruder läuft, dass wir treu bleiben, dem Erbe der Väter treu bleiben und so weiter. Da ist gefordert, akzeptieren, füg dich da hinein. Die modernen Menschen, die möchten das alles kritisch reflektieren, ja? Nachdenken, studieren, theologisch debattieren und so weiter. Da ist ein reflektierendes, ein kritisches Element. Und die Postmodernen sind mehr experimentell kreativ. Muss man dann die ganze Geschichte verstanden haben, um was Kreatives zu tun heute und morgen? Ja? Also da ist etwas Kreatives, Vorwärtsgehendes, etwas Experimentelles. Und wenn es nicht geht, machen wir es übermorgen wieder anders. Also muss da alles gleich für die nächsten 50 Jahre definiert sein, was wir jetzt machen. Ja, also flexibler. Also, ich habe Gesprächsstoff für spätere Gespräche. Wer ist was? Ja. Ich sage jetzt mal ein bisschen im Extremfall, und das ist das Schwierige daran, in der Gesellschaft generell, diese unterschiedlichen Typen, wenn sie extrem, also einfach stark ausgeprägt sind, können kaum noch kommunizieren miteinander. Und das geht bis in die Politik und die Gesellschaft insgesamt hinein. Und wir leben es als Gemeinden auch. Ich komme nochmal zurück zu dem Satz und frage nun noch einmal, jede kirchliche Tradition muss mit der Frage ringen, was ist die missionarische Bedeutung dieser Glaubenstradition in der Gegenwart? Wenn eine Glaubenstradition nicht in der Lage ist, sich auf die gegenwärtige Situation in einer Art und Weise einzulassen, lassen, die bei unseren Zeitgenossen Glaube, Hoffnung, Liebe weckt, wird diese Glaubenstradition bedeutungslos. Das muss auch der Test sein an unserer eigenen Tradition. Und ich füge auch den anderen Satz nochmal dazu. Es geht darum, die Glut unter der Asche immer wieder zu entdecken. Nun fand ich das geradezu ein bisschen witzig. Ich habe ja für den ETG-Bund und für den Newsletter ETG unterwegs wurde ich gefragt, einen kurzen Artikel dazu zu schreiben. Und der ist ja gerade jetzt in der vergangenen Woche per Newsletter in die Gemeinden und zu den Abonnenten gegangen. Manche haben ihn vielleicht gesehen. Eigentlich kann ich jetzt das vortragen, was ich dort geschrieben habe. Und ich nehme auch ein paar Sätze dort raus. Was halte ich für die teuflische Glut unter der Asche? Einmal ganz vom historischen Rahmen abgesondert Inhalte. Eine Gemeinschaft von Männern und Frauen, die miteinander die Bibel lesen und in die Tat umsetzen, was sie entdecken. Simpel. Eine Lebensgestaltung in der Nachfolge von Jesus, die sich an der Bergpredigt orientiert. Lass uns Jesus nachfolgen. Man könnte ganz einfach sagen, die Täufer weisen uns darauf hin, jesuanisch zu leben, ja, Jesusgemäß in der Nachfolge von Jesus. Die Verwirklichung von gelebter Gemeinschaft, wie es die ersten Christen taten, bis hin zum Teilen von materiellen Gütern. Eine solidarische Gemeinschaft des Teilens, Leben teilen. Eine Laienbewegung von Brüdern und Schwestern, die mehr dem Heiligen Geist vertrauen als kirchlichen Hierarchien. Den Frieden suchen, die Feindeliebe und aller Gewaltanwendung absagen, ganz so wie es Jesus getan hat. Eine Gemeinschaft, die sich von Jesus in die Welt senden lässt, um Menschen in die Gemeinschaft mit Jesus einzuladen. Ich habe es versucht, auf 6 Punkte zu reduzieren, da könnte man viel mehr sagen. Aber hier liegt für mich der Schatz. Und den haben nicht übrigens die Täufer gepachtet. Den würde man auch in anderen kirchlichen Traditionen finden. Manchmal mit einer anderen Akzentuierung, vielleicht ein bisschen mit anderen Farben gemalt. Ja. Wer immer sich immer näher der Bibel annähert, wird zu ähnlichen Formulierungen kommen. Das ist jesuanisch, das ist urchristlich. Ich habe in diesem kleinen Text den Mut genommen, ein paar Zeilen zu formulieren unter dem Stichwort I have a dream. Und das lese ich jetzt vom Newsletter, wie ich es geschrieben habe vor ein paar Wochen und wie ihr es nachlesen könnt im Bund ETG-Newsletter. In einer Zeit, in der traditionelles und institutionelles Christentum zunehmend zum Auslaufmodell wird, ist die Glut unter der Asche der täuferischen Tradition wie ein Schatz, den es wieder zu entdecken gilt. Unsere täuferischen Vorfahren weisen uns radikal zu Jesus. Und das gibt eben diese Glut unter der Asche, jesuanisch Leben. Ich träume von christlichen Lebensgemeinschaften, die einfach und überzeugend so leben, wie es Jesus gelehrt und vorgelebt hat. Die mit ungeteiltem Herzen dem guten Vater im Himmel vertrauen, darauf vertrauen, dass er für sie sorgt, so dass sie frei sind, gastfreundlich, großzügig mit anderen zu teilen, was sie haben. Die an der Ungerechtigkeit in dieser Welt leiden und den Wohlgeruch der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes verbreiten. Die dem Fremden gastfreundlich begegnen und die Feinde lieben. Die sich nicht in ihren religiösen Gemäuern verschanzen, sondern bei den Menschen sind, da wo sie leben und arbeiten, feiern und leiden. Die ein Hoffnungszeichen setzen in dieser Welt, wie eine weit herum sichtbare, einladende Stadt auf dem Berg, und als solche wahrgenommen werden. Die unerschrocken im Angesicht aller Herren dieser Welt bekennen, dass Jesus Christus Nummer eins in ihrem Leben ist. Die in Anbetung und Verkündigung, in Gottesdienst und Abendmahl nicht nur individuelle Frömmigkeit, sondern die Not der Welt vor Augen haben. Die um ihr eigenes Versagen, ihre eigene Mangelhaftigkeit wissen und in kühner Demut bekennen, dass sie durch Jesus Christus einen liebenden und vergebenden Gott kennengelernt haben. Die in aller Gebrochenheit auch Vergebung und Versöhnung untereinander erfahren. Und die sich sehnlichst wünschen und täglich beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Der Wind Gottes möge in die Glut unserer Tradition blasen, die Asche wegblasen und das Feuer immer wieder neu entfachen. Ich kann es nur noch einmal wiederholen. Ich glaube, dass in unserer manchmal verrückt erscheinenden Welt, wo sehr vieles, was Tradition hat, wegbricht, diese Tradition einen ganz, ganz kostbaren Schatz beinhaltet. Und ich wünsche mir und träume davon, dass unsere Gemeinden ihn immer wieder entdecken, mit vielen anderen Christen zusammen. Wir erleben, dass manche nicht täuferische Christen uns links und rechts täuferischer überholen. Dürfen wir auch zur Kenntnis nehmen. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist sehr beeindruckend. Und ja, wie du es auch geschafft hast, die Geschichte, aber auch das ganz Konkrete, uns herauszufordern. Ich muss auch schauen, dass ich den Faden verwirrte, jetzt zum ganz Praktischen. Wir haben jetzt ein Picknick, wie angekündigt. Ich bin froh, wenn wir einander helfen, wenn ein paar gerade helfen, noch Tische aufzustellen. Wir haben genug Platz, es ist super Wetter, dass wir ein bisschen auseinander hocken. Ich bitte euch nachher während dem Essen nicht allzu dynamisch zu sein. Also mental schon, aber vielleicht nicht allzu stark unterwegs zu sein. Wir haben auf jedem Tisch den Zettel, schreiben dort auf. Wir werden dort nicht ein Foto oder so machen, aber dass man nachher Auskunft geben kann, wer da wo wie gehockt ist, falls es zu einer Ansteckung kommt, was wir natürlich alle nicht hoffen. Vielleicht gleich zu diesem Thema. Wir werden morgen einen Gottesdienst haben am Eichibach. Ihr habt es wahrscheinlich gelesen. Dort unten ist es ein bisschen eng, dort unten ist es ein bisschen ein Gewusel. Und wir werden dort nicht können, quasi unsere normalen, minimalinvasiven wie soll man sagen, Massnahmen